Für die nächste Musik hier im Radio 1 Medienmagazin muss ich ganz kurz ausholen. Zunächst mit einem Jingle eines nicht mehr existierenden Radiosenders. Vor 25 Jahren, 6. Juni 1987. Dieser 6. Juni 1987 ist kein gewöhnlicher Radiotag der RIAS Jugendwelle.
RIAS 2 Extra 2 live vom Reichstag. Es ist soweit, hier ist David Bowie.
Es ist Pfingstsamstag. Der britische Rockstar David Bowie gibt dem 750-jährigen Berlin die Ehre. Genauer Berlin-West, wo er Ende der 70er Jahre selbst gelebt hat und das ihn zum Hit Heroes inspirierte. Bowie singt von Schüssen an der Mauer und ist selbst nur wenige Meter von ihr entfernt. Die 76 Meter breite Bühne vor dem Reichstagsgebäude auf dem Platz der Republik zeigt zwar nach Westen, doch die Musik überwindet die Mauer und lockt Menschen an. So, wie es Bowie sich vor dem Konzert erhofft.
Ich habe viel mit jungen Leuten gesprochen, als ich gestern drüben war. Und ich glaube schon, dass einige von ihnen zum Konzert heute Abend kommen werden. Aber es ist doch eine seltsame Sache, hinter dieser Mauer bleiben zu müssen und da dem Konzert, der Musik zuzuhören. Für mich ist es eigenartig, merkwürdig, wenn ich daran denke.
Die Idee, beide Stadthälften akustisch zu verbinden und dadurch gleichzeitig auch auf die Teilung zu verweisen, hatte der Veranstaltungsmanager Peter Schwenko.
Also ich habe ja 1984 André Hellers Feuertheater am Reichstag gemacht und da gab es ja die ersten kleinen Auseinandersetzungen auf der anderen Seite der Mauer, weil die Ostberliner natürlich versucht haben, so dicht wie möglich an den Reichstag zu kommen, weil man immer davon ausging, Feuerwerk kann man ja sehen, weil Feuerwerk ist hoch, also von daher war Feuerwerk grenzüberschreitend und das Zweite, womit man eine Grenze überschreiten kann, ist eben Musik und wir haben es ja 2 Jahre gemacht, einmal mit Bowie und Jackson und dann im Jahr drauf war es ja noch etwas eindringlicher mit Pink Floyd beispielsweise, weil Floyd sehr, sehr laut war und sehr, sehr schön war. Ich habe das schon als eine kleine Provokation verstanden. Es war ja auch nicht leicht, den Platz der Republik zu kriegen, wie er damals hieß, vom Reichstag, weil ja immer der Bundestagspräsident zustimmen musste als Hausherr. Aber es hat 1984 mit dem Feuertheater geklappt und es hat dann eben 1987 auch mit Bowie geklappt.
War das unpolitisch motiviert oder hatten Sie schon das Gefühl, also jenseits des völkerverbindenden Aspekts, sage ich mal, oder hatten Sie auch schon richtig die DDR im Auge, um die zu ärgern und zu Gegenmaßnahmen zu animieren?
Ja, über die Gegenmaßnahmen habe ich gar nicht so sehr nachgedacht. Ich meine, ich war 33 Jahre alt, ich konnte dieses System einfach überhaupt nicht leiden, was zurückgeht auf eine persönliche Erfahrung in 1976, wo 2 Roadies der damaligen Tina Turner Tournee auf der Transitstrecke ums Leben gekommen sind und wo ich dann mich von denen, als ich da nachforschte, sehr schlecht behandelt gefühlt habe. Im Grunde genommen war es ein schöner, spektakulärer Platz und ich habe versucht, meinen politischen Beitrag zu leisten, indem ich das Regime auf der anderen Seite ein bisschen, sagen wir mal, etwas leichtherzig vielleicht provozieren wollte.
Aber es war natürlich auch in erster Linie ein Rockkonzert für die, die an den Reichstag rein physisch konnten. Wie haben Sie die Bands ausgewählt dafür?
Naja, es ging natürlich zunächst mal darum, wer kann überhaupt nach Berlin kommen. Berlin war eine eingemauerte Stadt mit 1,8 Millionen Zuschauern. Wir bespielten die Waldbühne ja schon seit einiger Zeit. Und da passten 20.000 Leute rein und hier ging es einfach darum, auf einem neuen spektakulären Platz, direkt am Reichstag unter der Inschrift dem deutschen Volke, mal zu gucken, ob es gelingt, ein Festival zu etablieren. Und ein Festival besteht immer aus drei Veranstaltungen, damit man die Kosten für Bühne und Produktion teilen kann. Und da ergab es sich natürlich mit David Bowie, weil der hatte ein Verhältnis zu Berlin. Der hatte ja eine Zeit lang in Berlin gelebt. Der kannte die ganze Geschichte dieser Stadt und als der zugesagt hatte, kriegte ich die anderen dann eben auch. Aber am Ende des Tages sind sie alle für Geld gekommen. Für mich war aber ausschlaggebend der Punkt, dass eine Grundbedingung war, und das war ja damals in der Zeit, als es noch keine Handys gab, die Fotos machten und Musikaufnahmen. Wir hatten ja noch die Zeiten von Bootleggern. Man durfte nicht das Handy mit ins Konzert bringen und schon gar nicht ein Tonbandgerät, um die Konzerte aufzuzeichnen. Medienvermarktung war sehr restriktiv. Für mich war die Bedingung, dass die Künstler akzeptieren, dass es im Radio übertragen wird.
Und warum wollten Sie das, damit man im Osten die Musik mithören kann?
Naja, der RIAS Berlin, auch das wissen heute vielleicht viele nicht mehr, das RIAS hieß Radio in American Sector. Und der RIAS Berlin ist der Sender gewesen, den Sie als einzigen, mit Ausnahme von wenigen weißen Flecken, in der gesamten DDR hören konnten, weil er ja nicht nur von Berlin, sondern auch von Hof aus ausstrahlte. Und mir war das schon wichtig, und das wusste ich auch aus Zuschriften, mir war das schon wichtig, diese tollen Konzerte in die gesamte DDR zu transportieren, dass alle Fans in der DDR das erste Mal eben die Chance bekamen, sich diese Konzerte live anzuhören und dabei zu sein, wo in Berlin diese fantastischen Künstler auftreten.
An drei Abenden spielen neben Bowie noch New Model Army, die Eurythmics, Bruce Hornsby, Paul Young und Genesis. Der damalige RIAS-Projektleiter Christoph Lanz erinnert sich.
Wir haben uns immer bemüht und das Concert for Berlin ist da nur eins in einer ganzen Reihe, möglichst viele Konzerte in Berlin, in West-Berlin, für alle unsere Hörer erfahrbar zu machen, also live zu übertragen. Wir haben beispielsweise auch Earth, Wind & Fire, entsinne ich mich, aus der Deutschlandhalle live übertragen. Und andere Konzerte auch, aus der Waldbühne zum Beispiel. Aber in der Tat, die Bands waren sehr zurückhaltend, weil live war live, ja. Und da wurde nichts mehr, wie bei den Live-Platten anschließend, konnte man da nichts mehr reparieren. Aber hier in diesem besonderen Fall, das war ja das größte Ereignis aus Anlass der 750-Jahr-Feier Berlins. Und es entsprach unserer Einstellung zu sagen, dann muss es auch in ganz Berlin und nach Möglichkeit darüber hinaus zu hören sein.
Wir übertragen morgen alles live komplett. Bruce Hornsby und die Eurythmics, alles live. Und am Montag Paul Young und Genesis ebenfalls, alles live in RIAS 2 Extra 2 Concert for Berlin, live vom Reichstag. Das war's für heute. Am Mikrofon war Christoph Lanz.
Der letztliche Durchbruch war in der Person von Phil Collins. Als das alles nochmal ins Wackeln geriet und die Künstler unsicher waren, ob sie wirklich die Erlaubnis zur Live-Übertragung geben sollten, und nachdem er erfahren hat, welche Hörerschaft RIAS 2 in Ostberlin in der DDR hat, dann hat er gesagt, das machen wir, damit in der DDR das gehört werden kann.
Guten Abend, East-Berlin!
Die Radioübertragungen machen neugierig auf Nähe. Ost-Berlin-Korrespondent Peter Merseburger in den ARD-Tagesthemen.
Hunderte von Jugendlichen waren zum Brandenburger Tor gezogen, um ein paar Fetzen von der heißen Musik zu hören, die nicht nur der Wind von der anderen Seite herüberwehte. Das waren Auseinandersetzungen, wie sie Ost-Berlin bislang nicht gewohnt war. Polizei ging mit Schlagstöcken gegen tausende Jugendliche vor, die in Sprechchören den Abriss der Mauer forderten. Vor der Sowjetbotschaft riefen sie Gorbatschow, Gorbatschow und stimmten ironisch die Internationale an, denn die erkämpft das Menschenrecht.
War vorauszusehen, dass es zu solchen Tumulten dann an der Mauer jenseits des Reichstages gekommen ist, also am Brandenburger Tor? Hatte man das in Kauf genommen? Wollte man das vielleicht sogar ein bisschen provozieren?
Überhaupt nicht. Da hatte von uns auch überhaupt keiner dran gedacht. Ich habe jetzt irgendwo mal die Behauptung gehört, dass Lautsprecher umgedreht worden seien Richtung DDR. Also abgesehen davon, dass ich nicht auf dem ganzen Gelände unterwegs war und jetzt nicht Stein und Bein schwören kann. Aber nach allem, was ich weiß und mitgekriegt habe, war das bei diesem Concert for Berlin nicht der Fall. Es war einfach so laut, dass man es trotzdem hat am Brandenburger Tor auf der Ostseite wummern hören. Und wir waren auch geschockt oder überrascht, als wir dann irgendwann hörten, da gibt's Krawalle am Brandenburger Tor auf der Ostseite. Aber das war überhaupt nicht weder unsere Intention noch unsere Sorge. Das haben wir uns gar nicht so gedacht, dass über das Hören am Radio hinaus die Leute das tatsächlich auch in Ostberlin so nah wie möglich verfolgen wollen und da hinkommen. Das war für uns selber eine Überraschung. Das für einen Effekt hatte an diesen drei Tagen in Ostberlin in der DDR für junge Leute, das ist was, was man erst aus heutiger Sicht einschätzen kann und wo man sagen muss, da wurde sicherlich ein Steinchen in eine Mosaik eingefügt. Und daher gibt es ein großes Bild und das endet dann wahrscheinlich am 9. November 1989.
Und damit endet auch dieses Radio 1 Medienmagazin, das ausnahmsweise heute aufgezeichnet war. Aber vergessen Sie dennoch nicht,
Ihre Antennen zu erden.